Guten Morgen miteinander. Wir sind in der Mitte vom November, fast. Aber wir sind auch in der Mitte einer kleinen Reihe über Zwingli. Genau vor 500 Jahren war Zwingli noch Leutpriester in Einsiedeln am Kloster. Und um diese Zeit vor 500 Jahren wurde er angefragt, ob er nach Zürich als Prediger ans Großmünster gehen sollte. Ich möchte euch kurz in die Geschichte von Zwingli hineinnehmen, bevor wir den Bibeltext zu diesem Thema miteinander lesen. Zwingli ging es immer um die Bibel, nicht um die Geschichten sonst. Aber ich denke, Zwinglis Geschichte kann uns sehr helfen, hellhörig die Geschichte der Bibel zu hören. In Zürich war 1517 der Propst verstorben. Das heißt, es ist der oberste Geistliche am Großmünster. Es wurde dann ein Wahlausschuss gebildet, der möglichst gut einen neuen Prediger suchen sollte. Es waren drei mit Namen. Die Chorherren waren vertreten, der aktuelle Schulmeister der Münsterschule war vertreten und noch einer. Sie haben in dieser Zeit etwas vom Humanismus gespürt in Zürich. Ich habe das schon bei Luther erwähnt, dass die Zeit, in der Luther gelebt hat, eine Aufbruchzeit war. Sie haben sich orientiert an alten klassischen Schriften. Sie haben gemerkt, wenn man gebildet ist, fällt man nicht so schnell auf den Aberglauben hinein. Und es war eine allgemeine Bewegung. Deswegen war das Kriterium dieser Pfarrersuche in Großmünster, er müsste sehr gelehrt sein. Er muss ein weiser, wissenschaftlicher Mann sein. Und wenn es einen gab zu der Zeit, dann war es Zwingli. Der hat in kürzester Zeit an drei Universitäten studiert, seinen Titel gemacht und war dann nach Einsiedeln berufen worden. In Einsiedeln hatte er die Stiftsbibliothek und er hat fast Tag und Nacht dort verbracht und gelesen. Er war auch sehr leutselig. Ihr denkt vielleicht an den letzten Sonntag zurück. Die Bibliothek und Zwingli. Einer seiner Mitstudenten war der Schlüssel für die Stelle am Großmünster. Es war Ossi Mykonius. Nicht Ossi Odemat. Oswald Mykonius, ein Studienkollege von Zwingli, den er in Basel kennengelernt hatte. Auch dieser Mann, ein sehr geflissentlicher Wissenschaftler. Der hat gelesen, gelesen, gelesen. Und zwar vor allem die Bibel. Und er war gleichzeitig, er war nicht Geistlicher in dem Sinne am Münster, er war Schulleiter der Großmünsterschule. Und als er wusste, dass Zwingli im Gespräch ist für diese Stelle, hat er in seiner feinen Art Zwingli einen Brief geschrieben. Er hat Zwingli erst einmal eine Frage über das Griechisch gestellt und hat sie ihm beantworten lassen. Und am Schluss des Briefes hat er geschrieben, Zwingli, du weißt sicher, dass die Stelle am Großmünster frei ist und du wurdest ja angefragt, wie ich gehört habe. Ich möchte dir die Entscheidung nicht abnehmen, aber ich würde mich schon sehr freuen, wenn Zwingli ans Großmünster käme. Die Zürcher, die kannten Einsiedeln, die gingen regelmäßig nach Einsiedeln pilgern und die hatten Zwingli ganz sicher zweimal an Pfingsten predigen gehört. Die Pfingstpredigten von Zwingli waren bekannt. Die haben viele ausgelöst. Das war die Zürcher Wallfahrt. So wurde dieser Oswald Mykonius zum Wegbereiter für Zwingli, dass Zwingli sich überhaupt ernsthafter mit dieser Stelle auseinandergesetzt hat. Denn Zwingli hätte sehr gute Angebote gehabt, in Einsiedeln zu bleiben. Der Statthalter der damaligen Zeit, der wollte, dass Zwingli bleibt, denn er hat selber etwas von dieser Reformation geschmeckt. Und es war zu der Zeit nur zwei Insassen im Kloster Einsiedeln, also zwei Mönche. Den Ausschlag gegeben hat, dass Zwingli schließlich sich wirklich interessiert hat und sich beworben hat aus eigenen Stücken, war etwas ganz Schäbiges. Ein Schwabe. Etwas Schwäbiges. Laurens Fabula, ein Priester aus Schwaben, hat sich um die Stelle als Prediger des Großmünsters beworben. Und von ihm wurde sehr schnell klar, er hat keinen so einwandfreien Lebenswandel hinter sich. Er hat 6 eigene Kinder gehabt als Priester. Aber was Zwingli mehr gestochen hat, war, dass es ein Schwabe war. Zwingli, das müsst ihr wissen, war ein Nationalheld. Er war Schweizer durch und durch. Unter dem Sentis geboren, im Toggenburg, bei den feinen Gutzli aufgewachsen und feinen Schinken. Er war einige Male mit dem Schweizer Heer im Ausland im Einsatz. Er war Feldprediger in Marignano. Er hat auch viel Blut fließen sehen. Er war später völlig gegen Krieg. Aber er war ein Schweizer. Und das hat ihn gestochen. Er hat das auch in einem Brief an Mykonios dann zugegeben. Es sind nicht die hehrsten Motive, die mich veranlassen, mich jetzt auf diese Stelle zu bewerben, sondern es mag mich, dass dieser Schwabe nach Zürich kommt. Mit seinem Saustall. So hat es geschrieben. Der Weg von Zwingli zur Wahl als Prediger im Großmünster war nicht ohne Steine. Die 6 Kinder des einen waren nicht ganz das Thema bei Zwingli, aber auch Zwingli hatte seine Tolken im Rheinheft. Erstens hat man über Zwingli gewusst, dass er die Musik über alles liebt. Er hat Hackbrett gespielt, Geige, Flöte. Er war ein lustiger Zeitgenosse, er saß gerne bei den Leuten. Ging auch ins Wirtshaus und machte Musik. Und deswegen wurde er von seinen Gegnern, die es damals schon gab, es war ja noch vor der Reformation, wurde er bezeichnet als Lebemann und Lüstling, weil er Musik gemacht hat und weil er gern bei den Leuten saß. Aber schwerwiegender war ein Vorwurf und jetzt sind wir in Einsiedeln. Der Ammann von Einsiedeln habe eine Tochter und Zwingli hätte sie geschändet. Und so wurde das Gerücht weitererzählt, Zwingli habe dann mit dem Ammann von Einsiedeln einen Tauschhandel abgeschlossen und mit Geld bezahlt, dass dieser schweigt. Das war damals üblich. In Zürich wusste der Oberste des Großmünsters von einigen seiner Priester, dass sie heimlich Frauen hatten und Kinder und Familie. Und die mussten versorgt werden, sondern wusste der Großmünster, Geistliche wusste, wem er bezahlen musste, damit das nicht öffentlich wurde. Das ist belegt aus dieser Zeit. Ich halte an dieser Stelle an. Zwingli hatte eine Herausforderung größerer Art, als er in Zürich angefragt wurde als Prediger. Gestern Abend waren wir im Theaterstück Casanova im Kloster. Und man könnte fast meinen, der Titel stimmt vielleicht auch für Zwingli, der Casanova im Kloster. Von Casanova, dem bekannten Casanova, erwartet man natürlich nichts anderes, als dass er Affären hat. Aber was ist mit einem Geistlichen, der in der Bibel forscht und predigt, dass die Menschen am Sonntag in der Bank aufgerüttelt sind und sagen, da redet einer, der wirklich etwas zu sagen hat? Bei dem stößt so eine Affäre auf großes Unverständnis. Scheitern im Leben von Zwingli. Ich habe dieses Thema ausgewählt. Wir haben miteinander geschaut, was könnte uns aus dem Leben von Zwingli heute eine nahe Botschaft sein. Nicht alles ist eine nahe Botschaft. Manches müssen wir erklären und in unsere Zeit übersetzen. Aber das Scheitern, das ist ohne Zeit. Das passiert immer. Jana hat das sehr gut gesagt. Das beginnt, wenn man klein ist. Das geht weiter, wenn man groß ist, und das passiert zu jeder Zeit dieser Weltgeschichte. Ich möchte euch einladen, mit mir einen Text aufzuschlagen im 1. Korinther Kapitel 6. Und das ist kein Text, den man normalerweise in einer Predigt wählt. Der ist voll von Erklärungsbedarf. Aber lasst euch mit mir auf diesen Text ein, mit dem Hintergrund von Zwingli. Mit seiner Geschichte und vielleicht auch mit unserer Geschichte. Wir lesen miteinander aus 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 20. Wenn ihr keine Bibel dabei habt, macht es euch bequem und hört gut zu. Ich lese den Text ab und zu dann nochmal in Ausschnitten. Ein Bruder rechtet mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Es ist schon schlimm genug, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen tut ihr Unrecht und übervorteilt und das unter Brüdern. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabengender, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästermäuler oder Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche Leute sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es darf mich nichts gefangen nehmen. Die Speise ist für den Bauch und der Bauch ist für die Speise, aber Gott wird das eine wie das andere vergehen lassen. Der Leib ist aber nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Körper Glieder von Christus sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Niemals. Oder wisst ihr nicht, dass wer sich mit einer Hure einlässt, ein Leib mit ihr wird? Denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Flieht vor der Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, betreffen nicht seinen eigenen Leib. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt, so dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leib. Zwingli hatte eine große Herausforderung. Genau in diesem Thema. Ich möchte euch drei Gedanken aus diesem Text mit der Geschichte von Zwingli verbinden. Erstens, es geht um berechtigte Vorwürfe. Das zweite, ein einziger Ausweg. Und das dritte, die logische Folge. Wir lesen den Text in Abschnitten noch einmal, so dass wir den Gedanken von Paulus, der diesen Text geschrieben hat, in einer ganz speziellen Situation in Korinth, die nicht erkannt haben, was sie eigentlich an Fehlern angehäuft haben, und der Geschichte von Zwingli. Und ich sage auch unsere Geschichte. Zwinglis Wahlhindernis. Was war dran an den Vorwürfen, die in Zürich erzählt wurden? Es kam einer, der diese Geschichte einem der Wahlmänner im Großmünster erzählt hat, persönlich. Wir wissen das aus Briefen, die Zwingli erhalten hat, wo der Freund Mykonius ihm das alles beschrieben hat. Und Mykonius hat ihm gesagt, bitte Zwingli, das wird erzählt in Zürich. Du musst ehrlich sagen, was los war. Ich bitte dich als Freund. Was war dran an diesen Spekulationen, an diesen Gerüchten? Wer den Einsiedleranzeiger dieses Jahr schon aufmerksam gelesen hat, hat diese Geschichte auch schon im Einsiedleranzeiger gelesen. Es war im April, als Patrick Schönbechler einen Vortrag hielt im Frauenmuseum über Zwingli in Einsiedeln. Und was hat die Zeitung berichtet von diesen 30 wunderbaren geschichtlich aufgearbeiteten Seiten, die Patrick Schönbechler erzählt hat? Natürlich die Affäre. Es war auch in Einsiedler übertitelt mit Zwingli ein Lebemann, der sich die Lust im Dorf nicht entgehen ließ. Der Tagesanzeiger hat einen großen Artikel, eine Artikelserie sogar über Zwingli veröffentlicht, die das Ziel hatte, das Bild von Zwingli zu revidieren. Zu zeigen, dass Zwingli eben nicht moralisch war, sondern ein ganz lockerer Bursche. Der, was er bekommen hat, nicht verschmäht hat. So wird es dort dargestellt. Was ist dran an den Vorwürfen? Bevor ich das verrate, was Zwingli in seinem Brief an Mykonios und später an den entsprechenden Mann im Wahlgremium geschrieben hat, noch ein Ausflug zu uns. Wie geht das uns, wenn wir plötzlich auf der Zielscheibe sind? Das passiert hoffentlich nicht direkt durch die Zeitung. So bekannt sind wir alle nicht. Aber es passiert auch im Kleinen, sobald jemand merkt, da ist etwas nicht so, wie ein Christ leben sollte. Wie schnell ist man in der gleichen Lage wie Zwingli? Das kann sein, dass man als Jugendlicher einen Freund hat, eine Freundin, verlobt ist, zusammenzieht und die Menschen zeigen. Was machen die? Die sollten doch heiraten. Man weiß nicht genau, was da hinter den Türen passiert, aber man kann sich das denken. Und plötzlich ist man wie Zwingli. Oder wenn die Ehe scheitert und die zwei auseinandergehen und die Geschichte geht gescheitert weiter. Was denken die außen und die drinnen? Es gibt Kritik von außen, hämische Kritiker, die sagen, ja, seht ihr, die Christen sind auch nicht anders als wir. Und dann gibt es die Kritik von innen, die leidet unter der Tatsache, es kann doch nicht sein, dass Christen genau gleich prozentual betroffen sind von Scheidungen wie in unserer Gesellschaft. Und man kann es nicht aussprechen, man empfindet es, und doch, es gibt keine Lösung. Es sind Verdächtigungen, Beobachtungen. Ich glaube, mit dieser Frage sind wir bereit, nochmal zuzuhören, was Paulus hier sagt. Ich lese ihn nach einer anderen Übersetzung, einfacher zu verstehen. Wisst ihr denn nicht, dass ungerechte Menschen keinen Platz im Reich Gottes haben werden? Täuscht euch nicht. Menschen, die in sexueller Unmoral leben, Götzen anbeten oder die Ehe brechen, Lustknaben und Knabengender sind, Diebe oder Habsüchtige, Trinker, Lästerer oder Räuber, werden keinen Platz im Reich Gottes haben. Die Botschaft, die Paulus vermittelt durch den Heiligen Geist, ist: Lasst euch nicht täuschen. Das ist die Botschaft. Nicht diese einzelnen Begriffe, Dieb, Räuber, Ehebrecher. Die Täuschung ist die Botschaft. Die Täuschung verhindert, dass wir klar sehen, was Gott verurteilt und was Gott als gerecht erklärt. Das macht uns nicht gerecht, in keiner Weise, dass wir das erkennen. Aber es ist die Bedingung, dass wir den Vorwürfen begegnen. Dass wir sagen, das ist berechtigt an den Vorwürfen. Im Wort berechtigt steckt Recht. Und niemand kommt an dem vorbei, dass er sich mit Gottes Wort insofern beschäftigt, dass es ihn auch anklagt. Niemand als Christ kommt an dem vorbei, dass Gottes Wort spricht und sagt, du bist falsch. Ich möchte euch die Geschichte von Josia im Alten Testament, dem König Josia, kurz erklären. Josia war ein junger König und zu seiner Zeit war der Tempel am Boden, auch äußerlich am Boden. Und er hat beschlossen, mit seinen Ratgebern, die ihn beraten haben, als 18-Jähriger damals, dass der Tempel renoviert wird. Und die Leviten und die Priester gingen dran und haben eine Kasse aufgestellt, Geld gesammelt, es wurde Material gekauft und der Tempel wurde renoviert. Und beim Renovieren wurde irgendwo in einer Kammer eine alte Schriftrolle gefunden. Die war offensichtlich vergessen gegangen. Und diese Schriftrolle enthielt das Gesetz des Mose. Die Priester kamen zum Josia und haben ihm diese Schriftrolle vorgelesen, weil sie sie zuerst selbst gelesen hatten und tief ergriffen waren. Und auch manches entdeckt haben, was sie nicht wussten. Und als Josia diese Botschaft hörte, das ging einige Zeit, als er zuhören musste, hat er seine Kleider zerrissen und gesagt, wir haben gesündigt gegen Gott. wir halten das Passa nicht mehr, wir haben Götzen im Land. Wir dienen nicht mit einem ganzen Herzen Gott. Wir machen so viele Dinge falsch. Die Botschaft von Paulus ist, halt den Moment aus. Lass dich nicht täuschen. Lass die Bibel aufdecken, was wirklich falsch ist und was richtig ist. Wenn wir also das nächste Mal Gottes Wort zur Hand nehmen und denken, wir brauchen eine Ermutigung, wie kann Gott uns begegnen? Vielleicht gehört das auch dazu, dass er Klarheit schenkt und die Täuschung wegnimmt. Es ist zum Glück der erste Schritt, es ist nicht der letzte. Es ist der erste. Gott deckt auf, um zuzudecken. Gott entkleidet, um zu bekleiden. Und jetzt komme ich zum zweiten. Was hat Zwingli mit diesem Vorwurf, der in der Luft stand, gemacht? Ich lese den entsprechenden Text unter dem Titel Ein einziger Ausweg. Und das sind manche von euch gewesen. Das steht im Korinther. Und das sind manche von euch gewesen. Diese ganze Liste. Aber durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr reingewaschen, seid ihr geheiligt, seid ihr gerecht gesprochen worden. Mitten in diesem Meer von Aufdecken und von Schlechtfühlen und von einzelnen Sünden kommt das Evangelium. Mittendrin. Zwinglis Bekenntnis lebt von diesem Satz, obwohl er nicht zitiert hat in seinem Brief. Zwingli hat reagiert auf die öffentlichen Gerüchte. Noch am nächsten Tag, als ihm Mykonios geschrieben hat, und offensichtlich funktioniert die A-Post damals auch schon ziemlich gut. Am 4. hat er den Brief geschrieben, am 6. war er dann in Zürich. Mit Ross oder mit Wagen, weiß nicht wie. Und er nahm Stellung zu dem, was geschehen ist in Einsiedeln. Im Fall der Ammannstochter, die ihn anscheinend verklagt hatte und wo er Geld bezahlt hätte, hat er geschrieben, das stimmt nicht. Das ist eine Verleumdung. Das ist nie passiert. Und eigentlich hätte Zwingli jetzt aufhören können, seinen Brief zu schreiben. Aber er hat es nicht. Dieser Brief ist erhalten, geschrieben am 4. Oktober 1517. Also nur einen Monat vor 500 Jahren. Und in diesem Brief erklärt Zwingli ganz ehrlich, was alles geschehen ist in Einsiedeln. Zu diesem großen Vorwurf, dass er als Mönch doch Sex hatte. Er hat gesagt, es war nicht die Tochter eines Ammann, es war die Tochter des Barbiers. Also des Coiffeurs. Er war Mensch, er hat geschrieben, dass er verführt wurde, aber er hat es doch getan. Kritiker könnten sagen, Zwingli wollte seine Schuld mindern, indem dass er alles in allen Details erzählt hat. Und auch diese Frau nicht gut wegkommt in seinem Bericht, obwohl man sie ihm nicht mit Namen kennt. Aber etwas ist beeindruckend. Zwingli schreibt in diesem Brief, dass er Gott gebeten hat, ihm diese Schuld zu verzeihen. Schon lange. Schon lange. Die einen sagen, das ist doch billig. Das ist doch billig. Zu sagen, Gott hat mir vergeben. Und das sind manche von euch gewesen. Aber durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr reingewaschen, ihr seid geheiligt, seid ihr gerecht gesprochen worden? Was Zwingli hier beschrieben hat, ist es nur. Dieser einzige Ausweg. Alle mildernden Umstände fallen nichts ins Gewicht. Nur eins fällt ins Gewicht. Dass er Gott um Vergebung gebeten hat und Gott ihm vergeben hat. Und das wusste er. Zwingli war ein fröhlicher Mensch. Das berichten eigentlich alle, die seine Lebensgeschichte wiedergeben. Freunde, auch Gegner. Er hatte eine rote Haut im Gesicht, er war fröhlich, er war jung in Einsiedeln, hat Musik gemacht. Zur Zeit, als Zwingli lebte, hätte man denken können, das ging ihm nicht zu Herzen. Das ist doch billig. Im dritten Punkt werden wir noch sehen, warum es nicht billig war. Aber noch ein Ausflug in unsere Zeit. Was ist teure Gnade? Was ist teure Gnade für uns heute? Der Unterschied zwischen teurer Gnade und billiger Gnade, das hat Bonhoeffer so beschrieben, ist, dass die teure Gnade Einsicht beinhaltet über die Fehler. Und die billige Gnade keine Einsicht über die Fehler hat, sondern nur vor den Folgen fliehen will. Ja, ja, es ist alles gut. Saul, der König Saul im Alten Testament, ist ein Beispiel für billige Gnade. Er hat Fehler gemacht und er ist nicht dazu gestanden und hat gesagt, komm, Samuel, mach weiter mit dem Opfer, es ist schon gut. David, der mehr Böses getan hat als Saul, ein Ehebruch, ein Mord, ist von Saul nicht bekannt, dass er die Ehe gebrochen hat. David hat teure Gnade erlebt, denn er hat seinen Fehler zugegeben, sogar in der Bibel, Psalm 51 und anderen Psalmen beschreibt er, was er getan hat. Begnadigung ist erst nach einem Urteil möglich, das ist auch heute noch so. Man kann kein Begnadigungsgesuch stellen, wenn jemand nicht rechtsmäßig verurteilt ist. So als Schutz vor dem Gerichtsverfahren gibt es keine Begnadigung. Aber es gibt Begnadigung, wenn jemand verurteilt ist und er sich im Gefängnis dann gut bewährt oder andere Dinge zu Vorschein kommen, die seinen Fall neu aufrollen lassen. Dann ist das möglich. So ist es bei Gott. Die Botschaft von Paulus hier ist, es geht ausschließlich um Jesus, wenn es um unsere Vergebung geht. Der Ausweg aus unserer Schuld können nie wir aus eigener Kraft finden. Ich habe gestern ein Lied gehört, habe meine neuen Kopfhörer ausprobiert. Und in dem Lied hieß es auf Englisch, es ist nicht einfach, etwas Geschehenes ungeschehen zu machen. Und ich habe gedacht im gleichen Moment, nein, es ist unmöglich, etwas Geschehenes ungeschehen zu machen. Es ist unmöglich für uns. Paulus sagt, es ist der Name Jesu, der uns rettet. Warum der Name? Jesus heißt Retter. Jeshua ist der Retter. Und er sagt, der Geist Gottes tut das für euch. Warum der Geist Gottes? Weil Gottes Geist die Kraft ist. Es ist nicht nur ein Gedanke. Wenn Gott vergibt, dann wirkt er durch den Heiligen Geist Reinheit bei mir. Wenn ich ihn um Reinheit bitte, dann passiert etwas Reales in meinem Herzen. Und ich kann das nachher auch spüren, vielleicht nicht im ersten Moment. Aber so hat Zwingli zum Frieden gefunden und hat das Evangelium verkündet in Zürich, obwohl er selbst ein Sünder war. Und es heißt noch, nicht nur der Geist Gottes, nicht nur der Name Jesus, sondern heilig gesprochen, heilig gerecht gemacht. Das heißt, der Heilige Geist wirkt in uns und er ist heilig und er wirkt auch bei uns, dass wir gleich wie Gott werden. Er heiligt uns, das heißt, er bleibt dran. Und jetzt ist wichtig, ich habe mal ein Zitat aufgefasst von einem Musiker in Deutschland, der eine Predigt gehalten hat. Und er hat gesagt, das Erstaunliche bei der Gnade ist, dass sie nicht nur auf die Vergangenheit gerichtet ist. Wenn wir von einem Schuldenfall reden und wir denken an Schuldenerlass, dann denken wir, es wird einfach die Summe gekappt, die dieser Mensch schuldig ist. Die roten Zahlen gehen auf Null. Bei Gottes Gnade ist es noch anders. Gott setzt den Zeiger und den Stand nicht auf Null, er setzt ihn um denselben Betrag auf die positive Seite. Er macht aus Schuld Guthaben. Warum? Paulus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wenn wenig vergeben ist, der liebt wenig. Nein, Jesus sagt das. Nicht Paulus. Der Teil der Schuld, der uns erlassen ist, ist nur die Hälfte des Evangeliums. Die andere Hälfte der guten Nachricht ist, dass Gott uns seinen Geist schenkt und dass es jetzt weitergeht. Dass er uns Kraft schenkt. Wir würden es nicht schaffen, von Null nun besser zu leben, ohne die Kraft von Gott. Und so sind wir beim dritten Gedanken, den Paulus hier in diesem Text entfaltet. Ihr werdet es merken, wenn ihr zuhört. Ab Vers 14 lesen wir, Gott hat den Herrn, gemeint Jesus, auferweckt und wird in seiner Macht auch uns auferwecken. Wisst ihr nicht, dass eure Körper wie Glieder zum Leib von Christus gehören? Wollt ihr nun die Glieder von Christus nehmen und sie mit denen einer Hure vereinigen? Auf keinen Fall. Wer sich mit einer Hure einlässt, wird praktisch ein Leib mit ihr. Wisst ihr das nicht? Das heißt doch in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich aber mit dem Herrn vereint, ist ein Geist mit ihm. Flieht vor den sexuellen Sünden. Alle anderen Sünden spielen sich außerhalb vom Körper des Menschen ab. Wer aber seine Sexualität freizügig auslebt, sündigt gegen den eigenen Körper. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid für ein Lösegeld erkauft worden. Macht also Gott mit eurem Körper Ehre. Was nochmal zusammengefasst, dieser Gedanke von Gnade ist Plus. Gnade ist Guthaben. Die Rettung bedeutet, mit Jesus bin ich zu einem neuen Leben auferstanden. Und zwar jetzt geistlich und irgendwann auch materiell in der sichtbaren Welt. Menschen, die an Jesus glauben, werden, wenn sie sterben, auferstehen oder wenn Jesus kommt, verwandelt werden. Steht im Thessalonicher Brief. Die logische Folge von dieser Auferstehung ist, es ist das Leben von Jesus, das in uns lebt. Und das wir vor Augen haben sollen. Wir gehören mit Haut und Haaren ihm, materiell, körperlich. Das ist der Grundgedanke des neuen Lebens als Christ. Zwingli, das ist eine kurze Klammerbemerkung, hatte eine sehr realistische Einschätzung von dem, was ein Christ in dieser Welt an Veränderung erlebt. Aber er war kein Pessimist. Zwingli hat gepredigt, ihr werdet verändert werden und er hat es selber erlebt. Aber er wusste, dass es nie vollständig und heilig sein wird. Calvin hat das einen Moment geglaubt. Er hat gedacht, man könnte das Reich Gottes hier auf der Erde bauen. Luther war pessimistischer. Luther hat gesagt, hier ist das Reich dieser Erde, da ist alles schlecht. Und dann gibt es ein geistliches Reich, das Reich Gottes. Und da leben wir im Glauben. Zwingli gefällt mir, weil er das verbunden hat. Weil er Fehler gemacht hat, aber mitten in diesen Fehlern das Reich Gottes erlebt hat. Und nicht extrem wurde in eine überkandidelte Art von Christen machen keine Fehler, die eigentlich nur dann in Heuchelei endet. Klammer zu. Die Botschaft von Paulus ist, wenn ihr Vergebung erlebt habt, ist das nicht der Schlusspunkt, sondern es ist ein Doppelpunkt, es geht weiter. Diese Einstellung brauchen begnadigte Sünder. Wenn diese Einstellung fehlt, dass die Gnade jetzt weitergeht, dann kommt Paulus und erinnert uns und sagt, wisst ihr nicht? Wisst ihr nicht? Das solltet ihr wissen. Wie ist das mit den Früchten der Umkehr? Jesus spricht von Früchten der Umkehr und das ist genau in diesem Bereich das Thema. Wenn Umkehr passiert ist, Gnade erlebt ist, sieht man das an etwas, das wächst. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von einem Freund von mir, der mit mir studiert hat. Er war viel älter als wir alle. Er hat auf dem zweiten Bildungsweg Theologie studiert. Er war eigentlich Wirtschafter. Hatte einen Doktor HSG von der Universität St. Gallen. Der war in der Wirtschaft jemand. Und Gott hat ihn gerufen und er ist zum Glauben gekommen und er hatte eine gescheiterte Familie hinter sich und er hat inzwischen neu geheiratet, eine gläubige Frau. Und jetzt kam er ins Studium und hat die Bibel studiert und einmal ging es ihm sehr, sehr schlecht. Und wir haben das mitbekommen als Mitstudenten. Er hat gelesen in der Bibel bei irgendeiner Normaufgabe, die wir hatten, die Stellen, wo Jesus über Scheidung redet. Und es hat ihn tief getroffen. Denn er hatte seine Meinung über Scheidung. Das ist kaputt gegangen, es war nicht zu ändern, es ist der beste Weg, wir sind auseinandergegangen. All die Gedanken, die hat er in seinem Herzen gespeichert. Und jetzt kam alles ins Wackeln. Er hat wirklich gefragt, was soll ich machen? Soll ich jetzt mich von meiner zweiten Frau, mit der ich glücklich verheiratet bin, wieder trennen und zu der ersten Frau zurückgehen? Er hat das alles überlegt. Und er war konfus. Er blieb bei seiner zweiten Frau. Aber etwas in seiner Einstellung hat sich verändert nach diesen vielen Fragen und dieser Wirrheit in seinem Abschnitt des Studiums. Sein Denken über die Scheidung wurde neu. Und seine Beurteilung über sein eigenes Verhalten auch. Und er hat gesagt, wie das viele Geschiedene später mit Abstand sagen, hätte ich im Nachhinein alles gewusst, was ich heute weiß, vielleicht hätte ich anders entschieden. Das ist ein Zugeständnis. Das war mir ein lieber Freund. Man hat gemerkt, seine Einstellung, die war tief. Die war nicht angedichtet, von irgendeinem aufgedrückt. Das war Überzeugung, die von Gott kam. Er wurde später Pastor oder Pfarrer in der Landeskirche und hat sehr viele Menschen begleitet, die dasselbe Problem hatten. Er hätte ihnen nicht helfen können. Mit dem, was Gott sagt, hätte er das nicht selber erlebt. Die Umkehr ist sichtbar geworden, auch bei Zwingli. Damit möchte ich schließen. Es ist hochspannend, wie Zwingli nach diesem Brief, den er zu seiner Verteidigung geschrieben hat und in dem er alles zugegeben hat, was Missbrauch war damals, er wurde trotzdem gewählt, vielleicht gerade deswegen, weil er so ehrlich war. Die Mehrheit der Stimmen gingen an Zwingli. Und sein späteres Leben zeigten Spuren, wie das Leben danach ganz anders wurde bei ihm. Zwingli hat später geheiratet, zuerst heimlich, weil er Angst hatte vor der Familie seiner Frau, die war Witwe, also der Mann verstorben, und er hat sie heimlich geheiratet, zwei Jahre lang. Nur die besten, engsten Freunde wussten das. Sie hat im Elternhaus weitergewohnt und er hat sie besucht. Später merkte er, das ist nicht ehrlich, das ist nicht richtig. Nach zwei Jahren hat er es öffentlich gemacht und hat seine Frau öffentlich geheiratet. Er ist ihr das Leben lang treu geblieben. Aber was noch wichtiger ist, er hat mit dem, was er gepredigt hat, ganz Zürich verändert, was die Ehe anging. Wir wissen das heute alle nicht, aber damals war Zwangsheirat ein Thema in der Schweiz, was heute für Empörung sorgt in der Schweiz, dass man sagt, ja, die anderen Kulturen kennen Zwangsheirat. Um 1515 war das noch normal, dass ein Bauer seiner Tochter gesagt hat, du heiratest den, bei dem sein Land will ich haben. Und das war die unterste Stufe auf den Bauern, die freien Bauern. Die anderen wurden verheiratet von ihren Herren, von ihren Vögten. Die Schönen mussten die heiraten, die nicht so Schönen die. Und die anderen kamen ins Kloster, das war alles keine freie Entscheidung. Als Zwingli gepredigt hat, entstand ein neues Eherecht in Zürich. Es wurden Missstände beseitigt. Auch zum Beispiel, dass die Trauzeugenpflicht eingeführt wurde. Wir kennen nur Trauzeugen. Also wenn wir eine Zivilhochzeit haben, da gibt es zwei Trauzeugen. Das ist normal für uns. Vor Zwingli war das nicht so. Man konnte irgendwo im dunkelsten Winkel, am schnellsten, unbedachtesten heiraten. Und Zwingli hat gemerkt, das hat so viele negative Folgen. Es gab seitdem Trauzeugen. Mit dem Sinn, dass schnelle, unbedachte, komische Heiraten verhindert werden. Und dass die Familien nachher halten. Und jetzt kommt das Spannendste. Zwingli hat gelehrt, dass die Familie ein christlicher Ort ist. Vorher hat man geglaubt, das Kloster ist ein christlicher Ort. Und alles andere ist billig, ramsch, irdisch, schlecht. Zwingli hat in der Bibel gesehen, die Familie, da gibt es einen, der hat die Verantwortung für Gott. Der soll seine Familie leiten. Die Frau soll den Mann lieben, der Mann die Frau, die Kinder sollen gehorsam lernen. Das ist ein Ideal geworden. In der Schweiz hat sich vieles verändert durch Zwingli. Vielleicht inspiriert es euch auch, aus dem Moment des Scheiterns etwas zu erkennen, das Gott macht. Es geht dadurch, dass man muss dazu stehen. Aber was danach kommt, ist Gnade. Was danach kommt, ist das, was Gott tut. Zur Ehre Gottes. Zwingli kann heute schlecht gemacht werden. Keine Frage. Man kann Dinge so und so darstellen. Gott allein weiß, wie es genau gewesen ist. Aber ich denke, wer die Bibel liest, wie Zwingli, der erkennt die Botschaft. Amen.